Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich sehe, das ist jetzt der harte Kern der Truppe, der noch übrig bleibt. Seien Sie herzlich willkommen für die letzte Vorlesung am 13. Juli 2005. Es ist ja auch schon Hochsommer und insofern auch schon außerhalb der KHM ja auch schon Urlaubszeit hier in Köln. Heute gibt es ein besonderes Programm. Ich wollte Sie auf mehrere Dinge hinweisen, dann ins Thema einleiten. Zunächst sage ich das dann nochmal am Schluss. Da vorne liegt ein Zettel, das ist Seite 3 und 4. Den holen Sie sich bitte nach. Ja? Seite 3 und 4 dieser Namen- und Literaturliste bis heute vervollständigt, sodass Sie einen Überblick haben, auch die Namensschreibung, Literaturverweise. Und daneben steht eine Kiste. Da habe ich ein Buch von mir mitgebracht, das ich Ihnen gerne schenke, wenn Sie mögen. Können Sie eins daraus dann mitnehmen? Diejenigen, die wollen, ist freiwillig, selbstverständlich. Das nächste Semester, darauf wollte ich Sie auch hinweisen, mache ich eine Vorlesung wieder, die auch wieder offen ist für die Studierenden der Uni Köln, Kunstgeschichte und auch Gasthörerinnen und Gasthörer, selbstverständlich. Auch wieder hier in der Aula, allerdings dann Dienstagnachmittag 14 bis 16 Uhr. Das Thema wird sein Kunst der Kunsttheorie. Ich mache einen Überblick über die Entwicklung der Ästhetiktheorie bezogen auf Kunst, also Kunsttheorie und ihre künstlerische Setzung von der Antike bis ins 20. Jahrhundert in Überblicken. Also auch mit visuellem Material, aber es steht im Vordergrund eben Thema der Theorie, weil eben die Entwicklung der Künste auch immer theoretisch begründet worden ist. Und dem wollen wir mal über das hinausgehend, was wir in dem Semester gemacht haben, vertieft nachgehen, um diese Theorieentwicklung zu zeigen, die doch ganz bestimmend gewesen ist für die Künste selbst. Wir haben ja versucht, in diesem Semester zum Thema der Brechungen, Setzungen und Expansionen auch immer theoretische Aspekte und grundlegend mit zu benennen, zu berücksichtigen, also auch in Bezug auf die Philosophie. Oft haben wir Dinge nur gestreift, auch die Philosophie der Postmoderne, Jean-François Lyotard, oder wir hatten dann im Zusammenhang mit Expressionismus Ernst Bloch, dann Systemtheorie, kritische Theorie bezogen auf Konzeptkunst und Minimal Art. Also das zeigte schon, wie eng diese Theorie und Philosophie mit den künstlerischen Praxen oder Praktiken und Experimenten verbunden sind. Es ist nicht so, dass die Künstlerin oder der Künstler einfach nur intuitiv arbeitet und dann irgendwann im Nachhinein eine theoretische Rechtfertigung erfolgt. Das ist ein Bild, das auch nicht für die romantische Konzeption stimmt, für die es ja am ehesten gedacht ist, also das Genialische im Künstler, das besonders Empfindsame, das ihn dazu oder sie dazu verführt, Dinge zu tun, von denen er oder sie gar noch nicht weiß, was sie bedeuten. Auch nicht einmal für die Romantik stimmt das, denn auch dort gibt es eine theoretische Grundlegung, so dass sich das Denken, das philosophische Denken, die Theoriebildung inmitten der Künste und durch diese hindurch bewegt. Deshalb gibt es zwei ganz falsche Auffassungen bezüglich des Verhältnisses von Theorie und Experiment in den Künsten. Das eine ist, dass man meint, Theorie und Praxis seien getrennt. Das ist so eine eher eine landläufige Überzeugung, die vollkommen falsch ist. Und das Zweite ist eben, dass die Theorie sozusagen erst im Nachhinein erfolgt. Das ist ein Erbe nicht der Romantik, sondern des deutschen Idealismus und vor allem eines volkstümlich gewordenen Hegel-Syndroms, dass man meint, die Philosophie sei so eine Reflexion ex post im Nachhinein. Der Philosoph Hegel hat ja in den 1820er Jahren den Satz geprägt: Die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dämmerung. Die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dämmerung. Damit ist gemeint, eben die Philosophie als Attribut oder Leistung der Göttin Minerva beginnt aufzuwachen, wenn das Tagesgeschäft geschehen ist. Dann beginnt sie zu fliegen. Das heißt, es geschieht etwas und dann wird reflektiert. So verhält es sich im Rahmen der Künste überhaupt nicht. Das ist viel komplizierter. Damit komme ich zum heutigen letzten Teil, eine etwas andere Präsentationsform ermöglicht, nicht weil jetzt dann Urlaub ist und dann der Lehrer immer das letzte Mal vor dem Urlaub Filme zeigt, aber so ist es heute auch wieder bei uns. Aber das passt auch extrem ins Programm. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass jetzt das, was ich Ihnen zeige, eine gewisse Klammer hat, wiewohl die Positionen ganz vielfältig sind. Und es handelt sich hier um eine vollkommene Innovation. Diese Innovation hat mehrere Komponenten. Die möchte ich kurz benennen. Dann kommen verschiedene Beispiele, erst auf Dias, dann also medial auf Video, wiewohl Filme auf Video umkopiert und zuletzt noch Filme auf DVD umkopiert. Kurze Auszüge von Künstlerinnen und Künstlern. Dazu ist Folgendes zu sagen. Also ich behandle eine Reihe eben von Künstlerinnen und Künstlern, die bekannt geworden sind als Performerinnen oder Performer. Das werde ich gleich kurz erklären. Am besten und am einfachsten ist der Einstieg damit, dass dieses Material seit den 1960er Jahren, was ich Ihnen hier zeige, das geht bis in die 1990er Jahre hinein, also etwa diese 30 Jahre, durch vieles gekennzeichnet sind, das man vorausschicken kann. Insofern, das Material, was ich Ihnen heute zeige, ist nicht jugendfrei. Was heißt das? Damit ist natürlich nicht eine Warnung an Sie ausgesprochen, die Sie alle erwachsen sind, sondern was meint man damit, wenn man das sagt? Man meint damit, dass das, was künstlerisch gezeigt wird, nicht in erster Linie der moralischen Unterweisung dient. Also nicht der bürgerlichen Bildung anhand der Exemplarik der Kunst, sondern wenn man sagt, es ist nicht jugendfrei, dann meint man damit, es werden extremere Dinge gezeigt, von denen man befürchtet, sie könnten Zuschauer zu demjenigen verführen, was in diesen Filmen gezeigt wird. Also Erotik, auch spielend im pornografischen Register, also heißt Körperaktivitäten zu zeigen, die sonst nicht gezeigt werden. Dies aber in einer Weise, die nichts mit Pornografie zu tun hat, auch nicht nur etwas mit Erotik, sondern etwas mit der medialen Brechung in Bezug auf diese ganzen Register. Also das kennzeichnet wirklich die Jahre seit den späten 50er Jahren, als Künstlerinnen und Künstler aufgetreten sind, die mit dem Publikum experimentiert haben. Es gab dann schnell die Rede von Happenings und Aktionen. Das sind neue Begriffe, die gab es vorher nicht, weder der Sache noch dem Begriff nach. Ein Happening, ein Ereignis in einer bestimmten Zeit von A nach Z führend mit einem Anfang und einem Ende unter Beteiligung des Publikums. Eine Aktion basierend auf einer Art zeitlicher Partitur, die durchgeführt wird von A nach Z mit einem Anfang und einem Ende, wo das Kennzeichnen ist, dass Künstlerinnen und Künstler selber auftreten. Das heißt, nicht nur die Rolle, die der Künstler und die Künstlerin spielt, vielleicht rede ich der Einfachheit halber künftig von Künstlerinnen, denn es sind in dieser Zeit genau auch diejenigen, die ausgesprochen wichtige, bahnbrechende Arbeiten machen, mit eben diesem Akzent einer auch Brechung tatsächlich in Bezug auf die männliche Vorherrschaft in der Kunst, die es ja gab, quantitativ wie auch möglicherweise qualitativ, aber das ist ja bereits umstritten. Das jedenfalls hat sich in den letzten 40 Jahren verändert. Heute sind Künstlerinnen tonangebend, das ist ganz selbstverständlich und es geht auch hier nicht mehr um Feminismus heute, wiewohl die feministische künstlerische Praktik, zum Beispiel von Wally Export, die heute eine prominente Rolle spielen wird, unter anderem, weil ich ihr diese Vorlesung widme, weil sie hier die Hochschule verlässt auf Ende des Sommersemesters, hier bahnbrechend gewirkt haben in einer Weise, die man sich fast nicht mehr vorstellen kann, wenn man 40 Jahre zurückblendet. Also da gab es vollkommen neue Dinge, die immer anrüchig waren oder verpönt oder verfemt. Keine Museumskunst, keine Bilder, sondern eher Bildersturm gegen die Künstlerrolle, gegen die Künstlerinnenrolle, gegen die gesellschaftlichen Rollen. Eine Thematisierung des gesamten Lebensverhältnisses mit neuen Mitteln. Und daraus entstand der Begriff der Performance. Heute redet man viel von Performance. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Was heißt Performance? Es ist nämlich bewusst ein Beispiel außerhalb der Kunst. Etwas, was mich im Übrigen in keiner Weise interessiert, aber was signifikant ist, nämlich das Boxen, der Boxsport. Muhammad Ali war der Erste, der im Boxen eine Performanceleistung vollzog, ganz bewusst. Ob das schon beeinflusst war in der Beschreibung, nicht von ihm, aber in der Beschreibung durch solche künstlerischen Praxen ist gut möglich. Also eine Performance, damit meint man nicht nur die Leistung, denn es läuft darauf hinaus, am Schluss ist immer der Gegner von Muhammad Ali K.O. geschlagen. Ja, das ist das Ende, das ist die Kompetenz des Boxers, ist den Kampf zu gewinnen. Aber die Art und Weise, wie der Boxer Muhammad Ali das gemacht hat, war zu zeigen, wie man mitvollziehen kann, worin diese Kunst des Boxens besteht. Also das Rumtänzeln, das Ausweichen, das Finden machen und so weiter. Nicht dieses dumpfe Reinschlagen, sondern dieses Aufführen des Boxens als eine artistische Leistung. Das verschiebt sich auf die Beobachtung des Machens und dem sagt man Performance. Und genauso ist es in der Kunst. Deshalb ist es wichtig, die Künstlerinnen stehen mit ihrem eigenen Leib im Zentrum der Kunst. Sie arbeiten mit ihrem Körper als Material und sie erkunden, ein Wort, das ich nicht so mag, aber vielleicht ist es ganz nützlich, sie erkunden den Leib und den Körper auch als ein künstlerisches Material in Extremsituationen. Und der Medieneinsatz ist eine Reflexion wiederum dieser Bildung von Bildern, die solche Rollen zuschreiben. Deshalb sind alle radikalen Performerinnen, alles Bilderstürmerinnen im eigentlichen Sinne, sie durchkreuzen die bisherigen Bilder und sie setzen neue Bildkonzeptionen ein, weil sie als Bilderstürmerinnen an die Macht der Bilder glauben. Und deshalb müssen andere Bilder her, damit andere Realitäten geschaffen werden. Und das geht nicht mehr durch Repräsentationskunst und durch Referenzkunst, durch Bildermalen, sondern das geht jetzt durch das Medium des Zeitlichen, sei das als Aufführung, Performance, sei das eben in den medialen Verzeichnungen diesen Performances oder diese Parallelprodukte, die hergestellt werden durch diese Performances. Also es ist fast schon eine Metareflexion der Künstlerrolle mittels Extrembelastungen des Leibs, des Körpers einerseits, Einbezug der Autonomie des Realisierungsmaterials andererseits. Also ob das dann Video ist oder Film oder was auch immer, ist eine mediale Frage. Formbestimmung der Performance heißt Einzigartigkeit eines jeweiligen Vollzugs eines Kunstwerks. Eine Performance kann zwar dann in einem medialen Erzeugnis aufbewahrt werden, aber im Grunde findet sie nur einmal statt, in dieser Weise. Joseph Beuys hat viele Aktionen durchgeführt, die man auch als Performances beschreiben kann, die er wiederholt hat, aber jede Wiederholung war geprägt durch Eigenheiten, durch Neuheiten und war insofern unvergleichlich. Also Performance ist ein künstlerisches Werk, das als Prozess in der Zeit entsteht, durch die Künstlerin selber realisiert wird. Sie ist ihr Subjekt wie ihr Objekt und spielt mit sich als ihrem eigenen Material vor und mit Publikum auf eine bestimmte Zeit. Das ist Performance und das gibt es vor 1960 oder 59, um genau zu sein, nicht. Das entsteht am Black Mountain College einerseits in den USA, bei John Cage, Robert Rauschenberg, Jasper Johns und andererseits im Literarischen Café in Wien durch die Wiener Gruppe, zeitgleich, unabhängig voneinander. Und damit ist der drastischste Ausbruch aus der bisherigen Kunst wirklich gekennzeichnet. Es geht dann auch nicht mehr um das Werk im üblichen Sinn, sondern da öffnet sich die Kunst wirklich zu den Subtexten der Lebensprozesse, eben gesellschaftliche Rollen, Geschlechterrollen, Zuschreibungen, politische Kämpfe um das Bild und um das Bildermachen. Und das möchte ich Ihnen in einigen Beispielen zeigen. Ich rede heute etwas in Kürzeln, weil das Material im Vordergrund steht. Ich bringe ein spätes Beispiel, nämlich von der Künstlerin Sophie Gall, C-A-L-L-E, das haben Sie aber auf dem Zettel stehen, Sophie Gall, eine Französin, 1953 geboren, die im letzten Jahr große Retrospektiven hatten, eigentlich schon eine postmoderne, wenn Sie so wollen, fast eine postfeministische Performance-Künstlerin, weil sie in ihrem Erwachsenenalter bereits von den durchbrechenden Leistungen der feministischen Pionierinnen profitiert und das als selbstverständliche Weitung vollzieht. Ich charakterisiere das kurz. 1980, Suite Vénitienne, das venezianische Suite, das war so, Sophie Gall, nur um Ihnen das zu schildern, hatte sich angewöhnt, beliebigen Fremden auf der Straße zu folgen. Also sie hat es dann einfach entschieden, nicht weil ihnen die Menschen gefielen, sondern weil sie es entschieden hat. Dann hat sie die begonnen zu fotografieren und hat immer Protokolle geschrieben, was tun die, ganz minutiös, wie ein Detektiv. Und einmal 1980 ist sie einem Mann gefolgt, den sie am selben Abend dann an einer Vernissage oder irgendwo kennenlernte oder kurz sah wieder. Und dann hat sie beschlossen, dem zu folgen, wo immer er hingeht. Und da ging dann eben nach Venedig und dort hat sie ihn dann verfolgt, wenn Sie so wollen, also unsichtbar verfolgt und hat minutiöse Protokolle geschrieben. Das ist so eine Arbeit und das Ganze natürlich filmisch und fotografisch mindestens dokumentiert. Also das Beobachtungsprotokoll als eine künstlerische Gattung, die natürlich sofort eine Reihe von Fragen aufwirft. Was ist eine Situation? Was ist ein signifikantes Detail? Und natürlich ist dann die Art der Aufbereitung in Ausstellungssituationen entscheidend. Das sieht bei Sophie Kall dann oft so aus: Fotografien, Textdokumente. Man kann dann diesem Ganzen folgen. Und es geht um den Blick. Ja, es wird thematisiert. Blicken, erblickt werden, beobachten, beobachtet werden, protokollieren, Protokollsätze, elementare Situationen. Und wie drastisch dieses Beobachtungsphänomen ist, haben wir ja schon im Zusammenhang mit Video erläutert. Ich will nicht die schrecklichen Umstände der letzten Zeit hier benutzen, um nochmal darauf zu verweisen. Aber eines wollte ich ja schon sagen bezüglich der Anschläge in London. Das ist genau so, was Sie jetzt vorgeführt bekommen in der Auswertung, wie ich Ihnen das sagte. Es sind ja auch neue Zahlen. In England gibt es mittlerweile 4 Millionen Videokameras. Und diese Videokameras dienen natürlich nicht der Vermeidung von Verbrechen, weil das gar nicht geht. Denn es ist ja nicht möglich, dass ständig 4 Millionen Menschen 24 Stunden am Tag, das wären in 3 Schichten, bräuchten sie 12 Millionen Leute, die schon nur diese Kameras überwachen würden. Man versucht das ja zu automatisieren. Aber das Wesentliche ist dann der Nachweis des Verbrechens. Genau das, was jetzt geschieht, offensichtlich mit extrem viel höherer Leistungsfähigkeit, als ich das noch andeutete vor ein paar Wochen. Offensichtlich sind die automatisierten Auswertungen so weit fortgeschritten, dass man nach wenigen Tagen wirklich diese Millionen Kameras durch irgendeine Logistik so organisieren kann, dass man die Wege der Verbrecher nachzeichnet. Also wie sie in King's Cross Stations ankommen, die sind gefilmt worden und das weiß man jetzt. Das ist schon bemerkenswert. Dieses Beobachten, beobachtet werden, was es bedeutet, müsste man in ganz anderer Weise reflektieren. Ich wollte das nicht tun. Ich wollte auch diese schrecklichen Ereignisse, die wirklich neu sind in der Weltgeschichte, in einer spezifischen Weise, was heute Terror heißt, nicht falsch benutzen, um hier ein Thema zu akzentuieren. Das Thema bleibt aber eben als Protokollleistung durch eine Künstlerin wie Sophie Kall sozusagen schon seit längerem in Arbeit und genau dieses ist dann ja auch interessiert wahrgenommen worden von den Künstlerinnen. Was sind die medialen Aufzeichnungsapparate? Was ist die Politik des Blicks, die Identifikation, die Registrierung? Deshalb hat Sophie Kall dann ja auch eine solche Arbeit gemacht. Das zeigt Ihnen jetzt nur die Ausstellungssituation. Das heißt Die Blinden, eine Arbeit von 1986 und das ist ganz einfach so. Das besteht aus jeweils 4 oder 3 Bildern. Sie sehen eine Fotografie, dann sehen Sie eine Texttafel und unten sehen Sie dann eine Landschaftsaufnahme beispielsweise. Und auf diesen Texttafeln steht, was die Blinden mit Sehen verbinden. Das heißt, Sophie Kall hat Blinde gefragt, und zwar solche, die nie in ihrem Leben gesehen haben, von Geburt an Blinde: Wie stellst du dir eine Landschaft vor? Was siehst du? Und die Beschreibungen, die daraus entstanden sind, sind erstaunlich und zeigen selbstverständlich, was man ja auch wissen kann, dass die Blinden eine präzise visuelle Vorstellung haben von dem, was schön ist, zum Beispiel eine schöne Landschaft oder ein schöner Mensch. Und es gibt ganz großartige Beschreibungen in dieser Ausstellung. Also das ist wirklich eine Künstlerin, mit der zu beschäftigen sich lohnt. Was denn diese Menschen sagen? Und unter diesen etwa 40 Menschen, die in dieser Serie Les Aveugles ausgestellt sind, gibt es nur einen, der sagt, er kann gar nichts sagen dazu. Also nur eine Person beschreibt das eigentlich so, wie man sich das vorstellt, von einem lebenslänglich blinden Menschen, dass der überhaupt nichts sieht. Alle anderen haben ganz präzise Vorstellungen. Es gibt sogar eine Frau, die sagt, dass das Schöne für sie ist der Körper des erotischen Partners und sie findet es großartig, dass sie blind ist, weil dann kann sie sich das immer so vorstellen, wie sie es gerne hätte. Also auch solche Aussagen sind dann. Also das Sehen der Blinden sichtbar gemacht durch die Künstlerin, die selber sehend ist und sich permanent mit dem Sehen und den Apparaten auseinandersetzt. Es gibt dann noch eine andere Serie, das wäre so ein Beispiel. Sie nimmt dann, versucht dann Analogiebilder zu machen. Also das heißt, sie fotografiert dann etwas, das dem entsprechen könnte, was die Person sagt, ja? Also sie visualisiert die Textbeschreibungen der Blinden. Das sind dann Analogiemodelle. Und natürlich sind das auch großartige Beschreibungen einer Differenz. Es gibt dann auch eine parallele Arbeit, wo sie über die Farben gearbeitet hat, Farbvorstellungen, blinde Menschen gefragt hat, was sie sehen, wenn sie sich Farben vorstellen, und hat dann diese Vorstellung verglichen mit Werken von Yves Klein, Gerhard Richter, Ed Reinhardt, Piero Manzoni, Robert Rauschenberg und Kasimir Malevich. Das ist eine andere Ausstellung gewesen. Eine weitere ist die, sind die autobiografischen Geschichten, die etwas mit Geburtstagen zu tun hatten und Geburtstagsfeiern, die Sophie Gall gemacht hat. Das ist, Entschuldigung, in der falschen Reihenfolge eine andere Arbeit, die sie in New York gemacht hat, mit Paul Auster zusammen, der rekurriert hat in einem seiner Bücher auf ein Werk von Sophie Gall. Dann hat sie ihm geschrieben und ihn gebeten, ob sie ihm nicht Charaktere leihen könnte, dass sie Untersuchungen macht in New York. Und dann hat sie eine Aktion gemacht, der Beobachtung in Lower Manhattan über öffentliche Charaktere, öffentliche Bewegungen, hat dann genau die Instruktionen ausgeführt, die Paul Auster für sie geschrieben hat. Also auch das ist eigentlich eine Konzeption. Das Künstlerische daran ist, die Konsequenz an der Idee und ihrer Umsetzung festzuhalten. Da darf man sozusagen keine Rücksichten haben oder Rücksichten nehmen. Muss man ganz grenzenlos dem eben folgen. Und wenn sie sagt, ich folge einer Person jetzt, egal wo sie hingeht, und man muss sich dann eben auf den Weg machen und landet dann unter Umständen, das ist ja auch einmal passiert, bis in die Mongolei und ist dann 3 Wochen unterwegs mit jemandem, den man nicht kennt, der übrigens dann merkt, dass er quasi verfolgt wird und dann wissen will, weshalb und so weiter. Und das ist alles minutiös aufgeschrieben. Eine andere Aktion von Sophie Gall. Das sind also Performances, nicht in dem Sinne, wie ich sie vorhin genannt habe, denn die Ausstellungen sind konventionell, es sind bildliche, textliche Dokumente, aber sie macht ihre künstlerischen Aktionen als Performances mit sich selber. Und eine der interessantesten ist die Beauftragung eines Detektivs zur Beobachtung ihrer selbst. Also sie hat jemanden beauftragt, jemanden zu beobachten, also wie man das macht als Ehefrau oder als die jemanden, die Rivalin, die mögliche Rivalin beobachtet, ob sie sich mit ihrem Mann trifft und so. Und der Detektiv wusste nicht, dass sie als Objekt auch die Auftraggeberin war des Auftrags und hat dann ihrerseits immer parallel aufgeschrieben, was sie gemacht hat, um dann die Beschreibungen in Text und Bild mit dem zu vergleichen, was der Detektiv beschrieben hat in Text und Bild. Und das gibt natürlich gravierende Differenzen und damit auch wieder einen Einblick in diese Aktivitäten. Also dieses Gotham Handbook in New York, da hat sie dann einen Stand aufgebaut und hat dann die Leute beobachtet und dies entsprechend aufgeführt. Die Geburtstagszeremonie 1980 beschließt sie, weil sie ein ängstlicher Charakter ist und denkt, dass niemand sie gern hat, dass sie ein Geburtstagsfest ausrichtet und immer so viele Leute einlädt wie ihr Lebensalter. Also damals war sie 27, erst 27, nächstes Jahr 28 und so weiter. Und dann immer Freunde plus eine Person, die sie nicht kannte. Und die Geschenke, die sie bekommen hat, hat sie dann nicht geöffnet, sondern in Vitrinen gesammelt, immer Jahr für Jahr, ja, als eine Geburtstagszeremonie dann aufgebaut und zu guter Letzt ausgestellt und dann irgendwann beendet im Alter von 40, nämlich 1993. Sie hat auch Texte geschrieben, typischerweise unter dem Titel Wahre Geschichten. Ich komme darauf zurück in anderem Zusammenhang, auf diesen Titel Wahre Geschichten, weil der nämlich noch eine andere Rolle spielt. Und sie beschreibt darin auch Begegnungen, die sie hat und wie sie darauf eingeht. Zum Beispiel, ich lese Ihnen etwas vor, weil sie da Greg Sheppard trifft. Die Begegnung, ein kleiner autobiografischer Text, das zeigt, das eigene Leben wird jetzt das wesentlichste künstlerische Material. Und zwar nicht für Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Identitätsfindung und dergleichen, sondern weil es das Nächstliegende ist und das Fremdeste zugleich. Und deshalb wird der eigene Leib, die eigene Seele, das eigene Leben wird einfach zum künstlerischen Material. Das muss nicht Intimitätscharakter haben, das kann durchaus Modellcharakter haben. Die Begegnung. Ich begegnete ihm im Dezember 1989 in einer Bar. Ich war auf Durchreise in New York und er bot mir seine Wohnung an, was ich gerne annahm. Er gab mir seine Adresse, reichte mir die Schlüssel und verschwand. Ich verbrachte die Nacht in seinem Bett allein.
Auf einem Stück Papier, das ich zufällig unter einer Zigarettenpackung fand, las ich: gute Vorsätze fürs neue Jahr, nicht mehr lügen, nicht mehr beißen. Das war der einzige Anhaltspunkt. Einige Zeit später rief ich ihn aus Paris an, um mich zu bedanken. Er schlug vor, mich zu besuchen und verabredete sich mit mir für den 20. Januar 1990 um 9 Uhr morgens am Flughafen Orly. Er erschien nicht. Am 10. Januar 1991 klingelte abends um 7 das Telefon. Hier ist Greg Shepherd, ich bin in Orly, ich habe mich um ein Jahr verspätet, wollen Sie mich sehen? 2 Wochen später hat sie ihn geheiratet, hat mit ihm eine Reise gemacht durch die USA, ein Video darüber gedreht, dann hat sie sich wieder scheiden lassen und so weiter, ist egal. Also das heißt, die Bereitschaft der... ja, also auch die Neugierde, also eine gewisse Hemmungslosigkeit ist typisch dafür. Es gibt eine andere Arbeit, die sie 1981 in Venedig gemacht hat. Da hat sie sich nämlich als Zimmermädchen in einem Hotel anstellen lassen, hat auch als Zimmermädchen gearbeitet, 3 Wochen lang, hat aber in den Zimmern, die sie aufräumte, alles ausspioniert, ja, alles, alles. Hat geschaut, was haben die Leute für Kleider und hat alles beschrieben und fotografiert. Bis ins Letzte, was für Zigaretten und was liegt im Bett und unter dem Bett. Und also wirklich wie ein Schnüffeltier, das überhaupt keine Hemmung kennt, und hat das alles registriert und dann durch die Beschreibung eine Ausstellung gemacht. Interessanterweise oder typischerweise, interessanter und typischerweise ist die Retrospektive, die im letzten Jahr zu sehen war, unter das Motto gestellt: M'as-tu vu? Hast du mich gesehen? Also auch wieder dieses Sehen, was heißt denn dieses Ich, was ist denn das, dieses Ich, das da gesehen worden ist? Und damit sind wir beim Sehen und der Politik des Sehens. Sophie Gall, die also vielfältige Untersuchungsanordnungen über die Beschreibung des Sehens und die Dokumentation des Sehens aus verschiedenen Blickwinkeln macht. Exteriorisierung des eigenen Selbst an Apparate, sich durch fremde Augen sehen. Deshalb interessiert sie sich auch wirklich für die Blinden und was die sehen. Diese fremden Augen, die blind sind, aber doch eben sehen, oder das Gehirn, das sieht durch diese Augen, das sind die wesentlichen Themen. Und im Grunde ist das eben auch immer eine Auseinandersetzung mit dem Bildermachen und dem Bildersturm. Und damit bin ich bei Wally Export zum ersten Mal. Es werden dann noch Filme gezeigt werden. Tap- und Tastkino 1986, eine ganz berühmte Aktion in Wien. Sie sehen hier eine Frau stehen, die ein Gerät angeschnallt hat, eine Art Kasten. In diesem Kasten ist ihr nackter Oberkörper und die Passanten dürfen für eine bestimmte Zeit jeweils es sind, glaube ich, 12 Sekunden oder sowas, dürfen sie hier tasten, was in diesem Kino gefühlt werden kann. Vereinfacht gesagt, sie dürfen an den Brüsten rumfummeln und das machen vorzugsweise Männer. Aber es ist ganz klar ritualisiert, die Künstlerin steht auch da. Sie bietet sich eigentlich nicht da, denn das ist ja nicht zu sehen. Das ist eine Brechung mit dem Sehen und dem Fühlen und sie anonymisiert sich. Sie schaut auf die Uhr und sagt so, jetzt stopp, der Nächste, Wiedersehen, so geht das. Ja. Und dadurch, dass das 1968 in der Öffentlichkeit vorgeführt wird, ist das natürlich schon eine politische Brechung mit dem, was ein Subtext eben ist. Ja. Die Künstlerin als attraktive junge Frau, die direkt mit dem spielt, was man ihr dann immer versteckt eigentlich nur zuschreibt und mit diesem versteckten Zuschreiben eben auch politisiert. Das ist im Grunde aktiver, prozessual erfahrbar gemachter Bildersturm. Ausgerechnet die präzisesten visuellen Künstlerinnen partizipieren an diesem Bildersturm. Das zweite ist, dass der Körper bereits von Anfang an medial verformt wird, also durch eine Versuchsanordnung hier das Medium Tastkino, ein Unsichtbarmachen, ein Fühlbarmachen, eine konzeptuelle Brechung. Und darin werden natürlich thematisiert die Fragen der Geschlechterverhältnisse, der Zuschreibungen und so weiter. Und das Begreifen der Welt, ja, dieses Denken der Welt als Begreifen hier wörtlich gemacht, durchaus eben in einer radikal feministischen Perspektive. Wally Export hat auch zahlreiche wichtige Texte geschrieben, wo sie sehr plausibel macht, dass die bisherige Geschichte der Frau eben die Geschichte des Mannes ist, nämlich Fremdzuschreibungen, fremde Bilder. Da geht es nicht um das Angreifen von gesellschaftlichen Rollen im Sinne der Rollenzuteilung nur, sondern viel grundsätzlicher gibt es ein Bild der Frau, das nicht ein Bild des Mannes ist. Wenn man die Kulturgeschichte der Darstellungen sieht, würde man es bezweifeln. Das Visuelle ist immer eine Suggestivität oder Supposition des männlichen Blicks gewesen. Wenn Sie an die ganze Renaissance denken, das beginnt natürlich bei der Jungfrau Maria-Darstellung. Die Madonna ist wirklich eine solche Konstruktion des Mannes im visuellen Leib der Frau, das sichtbar zu machen, was er haben will, er jetzt kollektiv genommen. Und deshalb ist die heutige Madonna, also die frühere, die heutige ist ja nur noch, also die Sängerin, ja, dieses Spiel mit den Attributen der Zuschreibung steht natürlich gar noch gänzlich in der Linie dieser feministischen Performance, transformiert in eine Massenkultur, das hat dann auch seine Grenzen und wird irgendwann langweilig. Aber das ist ganz klar, die Leistung von Madonna, ich meine jetzt der Sängerin, steht absolut in dieser Linie eines Bildersturms gegen 500 Jahre mindestens visueller Verdinglichung der Frau durch den Mann, immer als kollektives Dispositiv genommen. Also da hat Wally Export sehr viel wichtige Texte geschrieben, Manifestationen, und auch das ist ein Kennzeichen, es geht eben die eine Manifestation des Visuellen in die Beschreibung über, oft sind dann Filme gemacht worden, die das dokumentieren, und der ganze Selbstversuch, auch mit Schmerz und so weiter, ist sehr, sehr kennzeichnend. Kennzeichnend ist eben auch das Dispositiv, das Vermitteln der Ideen durch die konzeptuelle Beschreibung. Das ist eigentlich das, was am traditionellsten noch am Kunstwerk bleibt. Nächste Aktion, hier aus der Mappe der Hundigkeit heißt das, das zeige ich Ihnen jetzt bewusst so als Filmstreifen. Da führt sie den Mann an der Hundeleine über den Graben in Wien. Ebenfalls 1968, großer Aufruhr. Ja. Man hat natürlich hier nicht gemeint, dass Geschlechterrollen umgekehrt werden, sondern dass man meint, dass diese Umkehrung am Gängelband der Frau eine Lust am Sadismus, Masochismus bezeuge. Also man hat darin nicht eine Rache des Matriarchats gesehen an der Enteignung, sondern etwas ganz anderes. Mappe der Hundigkeit bezieht sich übrigens auf eine damals breit gestreute Flugschrift des Roten Kreuzes, die damals hieß aus der Mappe der Menschlichkeit. Also darauf bezieht sich dann die Aktion aus der Mappe der Hundigkeit, und das ist dann auch filmisch und fotografisch dokumentiert worden und ist insofern eben das, was Sie jetzt wirklich sehen, Performance oder Aktion. Also auch mit einer gewissen, wenn Sie wollen, Guerillataktik, anonym. Man taucht auf, macht etwas, das muss gar nicht als Kunst erstmal adressiert werden. Das braucht man dann wieder vor Gericht, wenn es um Kunstfreiheit geht, weil man ständig angeklagt wird wegen öffentlichen Ärgernisses, besonders in Wien, besonders in den 60er Jahren. Das waren politische Situationen, das können Sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Da war quasi jede falsche Regung in der Öffentlichkeit, stand unter dem Vorwurf der Sittlichkeitszersetzung. Und gerade wenn man zerrüttet, was an Geschlechterverhältnissen zugedeckt war und sichtbar macht, auch ein Subtext, dann ist das natürlich ein Politikum. Der Mann, der da übrigens den Hund spielt, ist der damalige Lebensgefährte von Wally Export, nämlich Peter Weibel, auch kein ganz Unbekannter mehr. Und dieses Thematisieren der Geschlechterrollen und des Bildes bezieht sich eben immer auf das Bild, eigentlich immer auf den Bildersturm. Und da wird natürlich vieles verhandelt, denn es gab entsprechende Darstellungen, ähnliche früher schon. Ich zeige Ihnen einen Stich von 1513 von Hans Baldun Green, Aristoteles und Phyllis von 1513, das ist diese berühmte Geschichte, dass der berühmteste Philosoph Aristoteles sich einmal von einer Hetäre oder einer Dirne hat reiten lassen, ja, als wie auch immer interpretierbare antike Geschichte. Jetzt wird das umgedreht, diese eingespielten Geschlechterverhältnisse, und damit wird auch die Politik des Bildes befragt. Nanu, was ist denn hier? Da muss aber noch was sein. Es ist interessant, welches Bild verschwindet, aber ich kann mich jetzt dabei nicht aufhalten. Naja, gut. Genitalpanik hätte ich Ihnen schon gerne gezeigt, aber das hat Ihr Projektor will nicht. Das ist schon eine seltsame Geschichte. Das erste wirklich obszöne Bild, also was in dieses Register fällt, wird hier vom Diaprojektor verschluckt. Und was ich Ihnen hier zeige, ist auch eine Art Manifest, die süße Nummer. Die Künstlerin schneidet Verpackungen für Bonbons und sagt dann, Bonbons statt Bomben und macht daraus eine Wien-Karikatur. Interessanter aber für unser Thema sind diese Aktionen aus den 70er Jahren. Der Tag war länger. Körperkonfigurationen 1972 bis 76. Da wird der Körper wirklich Material in einer architektonischen Situation. Da geht es um, das nennt die Künstlerin selber, Wally Export, Einkreisung, Elongation, Einfügung, Verfügung, Zupassung, Zustützung, Anfügung, Ausprägung, Zuwendung, Abrundung, Anpassung, der Mensch als Ornament. Und sie probiert dann verschiedene Stellungen in verschiedensten Situationen aus, an verschiedensten Gebäuden und macht daraus eine ganze Serie, auch von fotografischen und filmischen Dokumentationen eben dieser Körperkonfigurationen. Und damit schreibt sich der Körper eigentlich skulptural auch in ein urbanes Umfeld ein. Filmische Experimente wären zu erwähnen, zum Beispiel diese berühmte Geschichte mit den adjungierten Dislokationen von 1973. Wally Export schnallt sich zwei Kameras, eine vor die Brust, eine auf den Rücken, Videokameras, die laufen und die natürlich aufnehmen und je nach Bewegung, die sie macht, gibt das andere Bilder. Wim Wenders hat dann übrigens später diese Idee geklaut, also übernommen oder adaptiert, ist ja egal, in seinem Film über Lissabon. Also die Idee, die künstlerische ist natürlich, also die passt dann bei Wally Export besser als bei Wim Wenders, wenn ich das mal so sagen darf. Die Bilder, die entstehen, die durch das apparative Auge selber gemacht werden, nicht durch den kompositorischen Willen des Menschen. So, das waren die Dias. Jetzt kann man den Apparat, Herr Hensel, vielleicht doch, habe ich vergessen, einfach ausschalten. Und ich zeige Ihnen ein nächstes Beispiel. Jetzt komme ich nochmal auf True Stories, aber in einer anderen Weise. Also, diese Performances, gerade von Wally Export und vielen anderen, die zu erwähnen wären, zeigt die Radikalität, mit der gesellschaftliche Wirklichkeit am eigenen Leibe erfahren wird und wie das transformiert wird in künstlerische Experimente. Ja? Also das ist die Radikalisierung, Brechung, Ausbrechung, Setzung eines neuen Selbstverständnisses. Es gibt natürlich später eine ganz andere Verwendung von Performances, und das erste Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, ist ein kurzer Ausschnitt, 4 Minuten aus einem Film, der heißt eben True Stories, auch hier wieder wahre Geschichten, von David Byrne von 1986. Das passt jetzt zur Generation von Sophie Gall. Das ist eigentlich eher ein postmodernes Spiel mit der Identität schon. Das sind nicht die eigenen Extremerfahrungen, sondern das ist das Spiel mit der Zuschreibung, also die Ironie. Sophie Gall ist eine große Ironikerin, weil sie Zuschreibungen ihrer eigenen Identität von außen so weit akzeptiert, dass sie die übernimmt als Experiment auf Zeit mit sich selbst. David Byrne dreht 1986 diesen Film True Stories. Wer kennt den übrigens? Ja, das ist einer der großen unbekannten Filme, eines der Meisterwerke der 80er Jahre, vollkommen untergegangen. Aber David Byrne dürfte noch bekannt sein, der Sänger und Komponist von Talking Heads, der ja selber Design studiert hat und der dreht 1986 einen gloriosen Film. Da geht es natürlich um die Kunst der Fiktionen und der Fakes. Die Geschichte ist im Hinterland von Texas in der Computerindustrie. Da könnte ich Ihnen auch die ersten 3 Minuten zeigen. Das ist das Brillanteste, was ich kenne als visuelle Kulturgeschichte. David Byrne braucht 3 Minuten, um die Geschichte von Texas zu erzählen, vom Urmeer der Schaffung der Welt bis zur Computerindustrie. Ist alles drin. Und dann geht er durch den Bühnen, die Leinwand, eben nach Texas ins Hinterland. Und da gibt es die Probleme, dass es dann also eine Celebration-Feier gibt für 100 Jahre eines Ortes und dann auch ein Wettbewerb und eine Präsentation und ständig suchen die Frauen und die Männer sich und die Liebe, die sie nicht finden und alles sind schon Singles und es ist alles furchtbar traurig. Und dann gibt es eine Passage in einem Club, in einem, ja nicht Club, in einem, naja, irgendwie halt in einer Bar, egal, mit Bühne. Und auf dieser Bühne lässt David Byrne etwas spielen, was die Talking Heads dann als Videoclip benutzt haben. Ich zeige Ihnen das deshalb, weil natürlich ist das Playback, die Musik läuft einfach und dann tritt eine Figur nach der anderen auf, die mimt eine Rolle. Und diese Rolle könnte durchaus sie selber sein als diese Figur. Das heißt, wenn Sie jetzt schauen auf das Zeichenmaterial, das ist alles sehr übersteigert, sehr manieriert. Und das Manierierte zeigt Ihnen das Prinzip, dass Performance jetzt eine Darstellung wird für andere, also der Blick für andere in beliebiger Weise manipuliert wird durch etwas, was man an sich selber zeigt. Und das ist in anderer Weise so als dann das, was ich Ihnen nachher zeige. Ich zeige Ihnen als Intro für Extrem-Performances, zum Teil, die ich Ihnen nachher zeige, im Grunde die postmoderne Veralltäglichung der Performance-Kunst. Dafür steht dieser Film eben auch. Das, was Avantgarde war, wird jetzt Massenzeichenware. Und das, was dadurch habitualisiert wird, ist natürlich die Radikalität, die verloren geht. Und was bleibt, ist die Stilinszenierung, die immer raffinierter wird. Das ist der wesentliche Zusammenhang. Das, was die Avantgarde in Brechungen, Setzungen versucht hat, reintegriert der Avantgardist David Byrne in Massenzeichenwaren als Stilisierungsmanierismus. Daraus zeige ich Ihnen 3 Minuten dieses Bandes als Intro für das, was man heute transformierte Performance-Kultur nennen kann, was man also bis in diesem unsäglichen Sender MTV ununterbrochen sieht, aber meistens nicht auf diesem Niveau. Los geht's.
Some of these gals are as bad as a gal.
That's my hair.
I'll take the red one.
Got a song coming up called Wow, Wow, Right. Lip syncing along with us. But wait a minute, we'll do it now. Let me tell you about myself. I'm you.
Hey, Ramon. How are you?
Good to see you.
Are you?
Yeah.
Can I read your songs, man?
Yeah, go ahead.
One. Hey, don't worry about it. You're gonna be all right, man. You're gonna be all right. Take it easy. See you later, man.
Yeah, I'm hearing damn tea. You know, traveling is my life. I just work at Berry Corporate.
Let's go, man. Look.
Also das reicht, glaube ich, um das Prinzip zu verstehen. Die Darbietung von jeweils gesetzten, fast überdeterminierten Stilausdrücken, die sich in der Relativität zu einer Brechung der Perspektive zusammensetzen. Das heißt, das Gleiche unter diesen Figuren ist die jeweilige Bestimmtheit, die als Relativierung aller anderen in Gleichberechtigung erscheint. Das ist im Grunde eine postmoderne Konzeption einer Performance-Kultur, die nun die Bühne, das Publikum auf die Bühne bringt. Das war immer auch ein Kennzeichen der Avantgarde-Kunst der 1960er Jahre, das hier wie ganz selbstverständlich praktiziert wird. Von heute aus kann man es kaum mehr sehen, weil es sind jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Es gab damals gerade mal MTV in den Anfängen. Und was man da sieht, ist heute ja permanent präsent, allerdings nicht in dieser Qualität. Also ich zeige Ihnen das bewusst als eine Einleitung später oder eine Exposition aus späterer Zeit, die bestimmte veräußerte einzelne Aspekte nun benutzt und in einen ganz bestimmten Code einbaut. Eben Rockmusik oder wie immer man das beschreiben soll, schon World Music und also diese ganzen hybriden Kombinate zwischen USA und Mexiko. An der Grenze spielt ja dann auch der Film und da spielt auch eine bestimmte Rolle inklusive Voodoo und Folklore und so weiter. Also das wäre ein eigenes Thema. David Byrne, True Stories, ich kann Ihnen das nur empfehlen, den Film von 1986 sich mal anzuschauen. Jetzt komme ich zu den anderen Beispielen, die wir nach und nach zeigen werden. Der erste ist Chris Burden, ein Künstler, der wirklich mit Extrem-Performances von sich reden machte. Und das ist auch einer neben zum Beispiel Marina Abramovic und Rudolf Schwarzkogler, den ich Ihnen aber heute nicht zeigen werde, einer derjenigen Künstler und mit den Künstlerinnen, die wirklich das eigene Leben in den Performances aufs Spiel gesetzt haben, immer wieder relativ undramatisch, also aber trotzdem in einer Radikalität, die schon etwas Beklemmendes hat. Deshalb habe ich einen Auszug gewählt. Übrigens danke ich an der Stelle Thomas Hensel für die tätige Mithilfe bei der Zusammenstellung des Programms. Chris Burden, der selber kommentiert drei Aktionen aus dem Beginn der 1970er Jahre. Und wir lassen ihn reden und schauen dann zu. Es muss weiter nicht kommentiert werden. Ich sage jeweils nur ganz wenige Einleitungssätze, weil wir die Zeit fürs Material brauchen werden. Bitte, Chris Burden, mit der Kommentierung etwa 12 Minuten von Aktionen von ihm aus den 70er Jahren.
Today, on this tape, I'm going to show you excerpts or visual records from 11 different pieces that I've done starting in 1971 into 1974. The pieces have either been filmed on Super 8, which is the most common, or 16 millimeter or half-inch video. And there's one that's actually a television ad that was taken off the air. As you watch this tape and listen to my explanation of some of the pieces, I want you to remember that it doesn't cover or encompass the whole body of my work, that you're only seeing sort of a very arbitrary selection. You're not seeing the pieces that don't lend themselves to being taped or filmed because of purely technical reasons, such as it's too dark or it's too far away or something like that. You're not seeing the pieces that don't lend themselves to being filmed because it's not right. I didn't want them filmed. I didn't make any sense. There's an exception to that. There's a bed piece, which you're going to see in this tape, some excerpts from it. It's a piece that involves staying in bed for 22 days without getting up. We'll see how successful that is, whether it can convey some of the energy and the feelings that were going on during that piece. And another reason is that I haven't attempted to film some of the pieces is that some of the pieces involve a one-to-one relationship where with me and one person in the audience, and having a camera or just even another person there would disturb the whole setup, and so it's not possible. Other than that, there are some pieces that I've tried to film and haven't been able to, because there's been a technical error, either my part or somebody else's. Somebody forgot to push the button. I couldn't concentrate or give enough of my attention to filming it because I was really involved with the performance. So you're really seeing what you're going to see today is a very arbitrary selection, sort of almost a haphazard selection of works. Another thing is that I've been hesitant to release these because of the sort of arbitrary nature of how they've come about. But more than that, it's because film and tape are taken as reality while you, the viewer, or anybody's watching them. So for the most part, I've recorded most of my pieces with still photographs because they're so old-fashioned that they're very they're taken very abstractly and they're taken symbolically. But I guess at this time I feel that there's maybe enough energy in the pieces or in the films that that it's important to show them, and that some of it will filter through. But I want you to try to, although I know a lot of you will forget it, to remain aware that you're not seeing the actual experience. And I guess with that we can go right into the first piece, which I've recorded on film, which is 220. This film that you're watching was shot by one of the participants from one of the ladders that you've just seen. The piece consisted of lining the gallery with black plastic and then flooding it with about 12 inches of water. Three other people and myself waded through the water and climbed onto these wooden 14-foot step ladders. After everybody was in position, I dropped a 220-volt electric line into the water, thereby sealing us in. Because if we came down off the ladders and stepped in the water, we'd be electrocuted. I think you can probably see the 220 line coming out of the wall here on the right. The piece is already in progress as you're watching this. It began at midnight and it was to run to 6 o'clock in the morning. This is one of the participants that didn't make it. She's peeking through the mail slot. There's supposed to be five people in the piece. All the black that you see is black plastic, and the piece became very ominous, partly because of all this black, but in the situation itself, but also because of the dampness. The air became very heavy. The walls were sweating, the ceiling was dripping. The whole situation was very spooky. What's happening now is that we're at the bottom of our ladders and we're looking at a problem which has developed. The ladders are wooden, they're bone dry, and they're absorbing water. So we have these visions of being on top of our ladders at 5:30 in the morning and being electrocuted. We're just looking at bubbles now that are coming up. You can't actually see them, but we're speculating as to what's going on. There's going to be a jump. As soon as you see us step into the water, there's a 6-hour jump. The piece will be over, and Barbara Burden will have cut the electricity on the outside of the building. So we're coming down off the ladders. Piece is finished. The water level has dropped considerably, and there's some speculation as to what was going on. There's some of those bubbles I was talking about. What happened is that it leaked out of the plastic into the units beside me, but luckily I didn't damage anybody's shops or equipment. In shoot, I'm shot in the upper left-hand arm by a friend of mine with a .22 rifle. The only visuals I have of this piece is a very short film clip, about 8 seconds long. So I'm going to begin the piece with an audio tape that was made during the actual performance. In the audio tape, some of the things to listen for are, do you know where you're going to stand, Bruce? then later, right before the film clip happens, you'll hear me say, "Are you ready?" Then you'll hear the clicking of the Super 8 camera. Later, after the clip is over, another thing to listen for is the sound of the empty shell dropping on the concrete floor. Okay, so I think we could go right into the audio tape. And I did not speak to anyone during the piece. On his own initiative, Josh Young had to provide food, water, and toilet facilities. I think that was part of the piece, the fact that they had to deal with me simultaneously as an object and a person. I remained in bed for 22 days. I'm including this piece because, first, it's an example of the kind of piece I talked about in the introduction. I hadn't planned to film it. The film exists as a pure accident, which I managed to get a hold of. I'm also including it to offset the more dramatic pieces in this tape. I don't know whether the energies of this piece can be successfully transmitted on tape, but to me, this piece remains in my mind as one of the strangest and most interesting piece that I've ever done. At first, it was very hard. The first 2 days were very boring, very painful, and I realized I wasn't anywhere near the end, and I didn't see how I could go on. But by the end or the middle of the second week, I had begun to establish a routine, and I began to sort of enjoy it there. My days were very full, very rich, and I had a very peaceful feeling. And as the piece neared ending, neared closing, I started feeling regret about leaving. I started feeling like I wanted to stay. And I actually considered staying, but I knew that if I stayed, that I would be forced to leave anyway, and that people would consider me crazy. I mean, I knew that they were going to end it for me. But the fact that I was tempted and that I was very seduced into it, to me, that is the strangest part about this piece. Some of the energy, I think, about what's going on in my head was sort of conveyed to the other people. I had a strange power around me, sort of like a bubble or a repulsive magnet. Most people wouldn't come close to me. In fact, most people seem frightened.
Also ich glaube, das versteht sich von alleine, auch wenn natürlich vieles zu sagen wäre. Für mich das Wesentlichste ist diese Thematik, die mit der Bildnegation und Bildaffirmation zu tun hat, weil Sie sehen jetzt, dass der Künstler Chris Burden eben einer von denen ist, die nicht mehr etwas einfach für andere erfinden oder darstellen, sondern die etwas inkorporieren. Also die Künstlerinnen und Künstler machen sich selber zu Medien der Bildkräfte, die sie organisieren. Und das heißt nichts anderes, als dass man mit eigenem Haut und Haar, Leib und Erfahrungen, die nicht an anderes delegierbar sind, hier die bestimmten Erfahrungen macht. Und Sie sehen auch die Doppelung oder vielleicht sogar die Dreifachebene. Die dreifache Ebene, es gibt diese Aktionen, man könnte denen zusehen, die sind öffentlich gewesen, wenn auch für eine partielle Öffentlichkeit. Die erste war ja lebensgefährlich mit diesem Strom im Wasser über 6 Stunden. Die sind öffentlich, man könnte die sehen, man könnte zusehen. Zweitens gibt es dann Filmdokumente davon, zum Teil auch von den Zuschauern gemacht, wie im ersten Beispiel. Und das dritte ist dann die Aufbereitung jetzt durch Chris Burton, der ja auch zu uns spricht und der uns das erläutert. Und da haben Sie eine Kennzeichnung, dass eigentlich das Reale, die wirkliche Aktion, die wirkliche Performance eigentlich durch nichts Mediales ersetzt werden kann, an nichts Mediales delegiert werden kann, aber dass die Beschreibung, die konzeptuelle Beschreibung einer Idee, wie eben eine Partitur einer Aktion, selbst schon imaginativ funktioniert. Sie könnten diese Aktionen sich vorstellen, wenn sie die Beschreibungen haben. Und die Beschreibungen sind eigentlich das adäquate Medium der Vermittlung dieser Kunstprozesse. Also das sind die drei Ebenen. Und Sie sehen auch, der Mediengebrauch ist ja auch ein anderer. Burden, der hier in die Kamera spricht und das Medium anders benutzt. Auch das ist die Frage, wie wird das Medium benutzt, also die Technik, die Apparate. Die müssen nicht immer für diese radikalen Erfahrungen benutzt werden. Ich werde heute übrigens auch nicht begründen wollen, weshalb ich keine Dokumente des Wiener Aktionismus hier vorführe. Es ist ja keine Kunstgeschichte dieser Expansivität, sondern es sind Beispiele. Deshalb zeige ich Ihnen als nächstes Beispiel etwas ganz anderes, das nicht an die existenzielle Radikalität des eigenen Körper- und Zeitempfindens gebunden ist, wie eben das, was Chris Burton sagt, 22 Tage im Bett liegen. Und das muss man ja auch ertragen können als Künstler selber. Das hat ja immer diesen interiorisch bezogenen, also diesen internen Aspekt, diesen introspektiven Aspekt der Erfahrung, der Realerfahrung dessen, was man sich vornimmt. Das nächste Beispiel ist von Nan Huvo und heißt Light Composition, also Lichtkomposition, war eine Performance auf der Documenta 8 1987. Und Nan Huvo ist spezialisiert auf Lichtinszenierungen, sowohl im realen Raum, wie eben dann auch auf den Videoarbeiten, die Lichtfarbe zeigen, also das Skulpturale des eigenen Körpers ins Bild zu setzen. Das ist auch der eigene Körperbezug spielt hier auch eine Rolle, wenn es auch um ganz andere Dinge geht, denn es ist ja nicht das Spezifische des Mediengebrauchs, dass nur diese sozusagen Grenzerfahrungen hier thematisiert werden müssen, auch wenn gerade in den 60er Jahren sehr viele solche Grenzerfahrungen thematisiert worden sind. Aber in den 80er Jahren, also 15 Jahre später, gibt es schwerpunktmäßig auch wieder andere Werke und andere Gesichtspunkte. Bitte diese knappen drei Minuten an Huvo, Light Composition, Documenta 8, 1987. Also auch das gehört zu dieser Konzeption der Performance dazu. Die Künstlerin, die agiert auf einer Bühne, Aktion auf Zeit, ein Beginn, ein Vorhaben, das ausgeführt wird, was aber auch medial beeinflusst wird, eben durch Lichtführung, durch Lichtschreiben, so wie die Kamera dann eben auch ein Lichtschreiben ist. Wir haben ja auch schon gesehen, also was wir auch sehen, ist die Problematik des Umkopierens von Formaten und auch Vorlagen. Die Qualität ist dann natürlich eben so, wie sie ist, visuell, vor allem auf dieser Größe mit BIMO. Aber bei Chris Burton noch Zelluloidmaterial selbstverständlich, das dann umkopiert worden ist. Später ist es dann möglich, dass an die Stelle dieser Realaufzeichnungen des Lichtschreibens durch auf lichtempfindlichen Trägermaterial, also als chemischer Prozess, eben der elektronische Prozess oder der physikalisch-elektronische Prozess tritt, der Videoaufzeichnung wie in diesem Fall oder dann auch im nächsten Beispiel, was auch schon anzeigt, dass eine andere Generation am Werk ist, weil dort die Möglichkeiten der Post, der digitalen Nachproduktion in der Aufbereitung von Performances etwas Zusätzliches ergibt. Das heißt, das sind jetzt das nächste Beispiel ist ein Beispiel, das zwar als eine Art Performance stattgefunden hat, aber ohne Publikum, eigentlich nur für die Kamera. Und die Künstlerin inszeniert diese Performance dann eben mit einer Nachbereitung, so dass am Schluss eine Art ja, Kunstclip oder Videoclip übrig bleibt, der jetzt in dem Fall auch die Länge hat eines oder die mögliche Länge eines Videoclips. Es handelt sich um Pipilotti Rist. Eine frühe Arbeit von ihr von 1987, das erste Video, mit dem sie bekannt geworden ist. Sexy Sad Eye heißt das. Und Sie werden dann sehen, es ist auch eine Paraphrase, die eine musikalische Adaption bringt, eines Beatles-Songs, Sexy Sadie, das geschlechtskritisch und geschlechterpolitisch transformiert wird. Und auch in einer Selbstverständlichkeit agiert nun der inszenierte, in dem Fall männliche Körper, gegen die Kamera, also gegen den Blick des Erfasstwerdens durch eine Frau, die sich selber in der Paraphrase des Songs selber thematisiert, als Sexy Sadie, Sexy Sad Eye, ich selber bin traurig, anstelle von Sexy Sadie, diese Transformation ist eine Art Pastiche oder Paraphrase, die in der Transformation etwas anderes zu etwas Eigenem macht. Also auch ein strategisches Verfahren, das eine poststrukturalistische Strategie ist, die mit den Medien verbunden ist, das man als typisch postmodern bezeichnen würde. Das heißt, ein solches Werk, was ich Ihnen jetzt zeige von 1987, ist nicht mehr die Dokumentation eines primären Geschehens, ja, weil dieses primäre Geschehen gar nicht als Aktion vor Publikum stattgefunden hat, sondern inszeniert worden ist für die Kamera. Es ist von A bis Z ein mediales Produkt, das in dieser Artifizialität ganz bestimmt bewusst hergestellt worden ist, übrigens mit den ganzen Unschärfen und Unperfektionen beabsichtigt. Pipilotti Rist war etwa 6 oder 27 Jahre alt, als sie das gemacht hat und gehört zu einer Generation radikaler Künstlerinnen, die eine bestimmte Prägung erfahren haben, für die aber dieser Kampf schon eine Selbstverständlichkeit angenommen hat. Und 1987 war schon, oder 1980er Jahre war schon ein Jahrzehnt, wo man nicht mehr über Benachteiligung von Künstlerinnen sprechen musste. Die Kunst ist tatsächlich die erste Sphäre, in der die Relevanz der Gewichtungen zwischen den Geschlechtern vollkommen aufgehoben ist. Es ist keine Frage, dass Dutzende von Künstlerinnen heute, Hunderte, Tausende von Künstlerinnen heute eine enorme Bedeutung haben und den Männern, um es freundlich zu sagen, mindestens äquivalent sind, sodass dann auf dieser Seite der Durchgang durch die transitorischen Kämpfe überwunden werden kann und das ganze Thema in dieser Hinsicht keine Rolle mehr spielt und in anderer eben als Selbstthematisierung auch einen typischen Mediengebrauch zeigt. Übrigens auch jetzt durch die Nähe der Kamera zu dem, was sie beschreibt, also nicht panoptische Perspektive und Übersicht, sondern ein Hineingehen, eine enge Assimilation von Körper und Kamera in der Aufbereitung zu einem Clip. Bitte diese 4 Minuten 30 Sekunden, Pipilotti Rist von 1987. Also die Thematik ist bewusst angelegt im Hinblick auf ein kunsthistorisches, topologisches Thema, was man früher in Umkehrung gesagt hätte, der Maler und sein Modell, wenn Sie an diese ganzen Serien denken, von gut Paris Urteil, Lukas Cranach bis der Maler und sein Modell bei Picasso, also der weibliche Körper als Landschaft männlicher Fantasie, die dort eingeschrieben steht, hier in der Umkehrung. Das Modell ist männlich und die Künstlerin ist eine Frau und sie macht auch die Kamera und sie schneidet. Das heißt, sie ist die Editing Person und das ist vielleicht ein Kennzeichen der Verschiebung. Das ist bei Valley Export noch nicht so wichtig, wer die Kamera macht. Sie agiert als Künstlerin, hingegen Pippi Lotterist ist eine Person, die die Montagen macht, die Kamera bedient, das Footage macht, die Archive transformiert und diese Filme realisiert eben als Editing Artist. Gemäß der alten Devise von Nam June Paik, the feeling man, in dem Fall könnte man sagen woman, the feeling woman shoots, the thinking woman edits. Aber trotzdem steckt eben auch noch drin, wenn Sie das überlegen, in Bezug auf die wirkliche visuelle Politik, ja, das Sehen, das Beschreiben, das dispositionale Herrichten eines Objekts durch eine Apparatur ist es eben kennzeichnend, dass es tatsächlich bis heute im Filmbereich, Ausnahmen abgesehen selbstverständlich, aber doch mehrheitlich so, es gibt zwar sehr viele Regisseurinnen, aber es gibt sehr, sehr wenig Kamerafrauen. Das heißt, das eigentliche Politische ist das Kamera bedienen, die Kamera machen, weil dort werden ja die Bilder tatsächlich gemacht. Also das ist natürlich auch eine Auseinandersetzung damit. Sexy Sadie, Breaking the Rules, das Brechen der Regeln. Und natürlich gehört halt auch dieser Kommentar dazu nach einem Song von John Ono, Lennon, nach Yoko Ono. So in dieser Kombination nimmt sie diesen Faden, diesen Strang bewusst auf. Aber es ist, sagen wir, eine typische radikale, feministische, politische, mediale Arbeit einer Frau einer jüngeren Generation, die also selbstverständlich in den medialen Zusammenhängen und Montagen denkt und nicht eine, die selber als Performerin, als Akteurin auftritt, real, wie früher bei den Performance. Es ist ja so, die Performance ist ja real als Aufführung in Einheit von Raum und Zeit und die Künstlerinnen und eben auch Künstler agieren dort, aber im Medialen ist es bei Pippi Lotte Rist schon so, dass sie auftritt zuweilen, aber dass sie allenfalls auftritt in medialen Zusammenhängen, aber nicht als Live-Performerin. Da gibt es natürlich noch bestimmte Umstände, die auch interessant sind in Bezug auf das Faktuale, also auf dieses Prozessuale des Videos, diese bewusst eingesetzten Unschärfen und auch die Arbeit mit dem Modell. Und das ist damals in einem spezifischen, entwickelt studentischen Milieu entstanden. Und der Akteur, der übrigens selber ein ziemlich bekannter Künstler ist mittlerweile, wollte nicht, dass man ihn erkennt. Und deshalb ergibt es auch diesen Ausschnitt. Also das schreibt alles an der Bildsprache mit. Nun aber das nächste Beispiel. Eine klassische Radikal-Performerin von allergrößter Bedeutung, also neben Wally Export eine der Leitfiguren. Es gibt dann noch eine dritte, die gleich nachher kommen wird, Marina Abramović. Und auch hier bin ich mit uns allen, auch mit mir selber, etwas sanft umgegangen, weil ich nicht die wirklich atemberaubenden, lebensgefährlichen Performances Ihnen zeige, die sie gemacht hat, sondern eine, die sich auf ähnliche Weise, nur ganz anders mit demselben Thema beschäftigt, nämlich die Künstlerin, das Modell, die Figur, die Frau, die Künstlerin, die ja ist, was ist sie denn als Künstlerin ernst zu nehmen, weil sie bestimmte Attribute hat, als Frau beispielsweise, oder weil sie bestimmte Arbeiten macht. Und das wird hier zusammengeführt. Die Arbeit erklärt sich von alleine. Sie kann als ziemlich quälend empfunden werden, aber es gibt hier eine filmische Dokumentation, die nur 15 Minuten dauert, einer Aktion, die insgesamt 50 Minuten gedauert hat. Also wenn Sie sich das vorstellen, dann sind wir mit der Kurzform dann noch gnädig bedient. Bitte das Band abfahren. Von 1975.
Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Art is Alice must be beautiful. Alice must be beautiful. Alice must be beautiful. Must be beautiful. Artist must be beautiful. Must be beautiful. Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Art 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 must be beautiful. absolutely beautiful. Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Beautiful. Artist must be beautiful. Artist must be beautiful. Artist must be beautiful. the beautiful artist must be beautiful.
Also, was hier vorgeführt wird, etwas romantisch untermalt durch die Glocken der Trinitatiskirche als zusätzliche Tonspur, ist ja eine ausgesprochen präzise auf ein kunstgeschichtliches Problem bezogene Arbeit. Nämlich die Künstlerin, die sich selber als Modell modelliert, in der Weise, wie es auch die Kunsttheorie der frühen Neuzeit erörtert hat. Also wenn sie die Bewegung der Haare der weiblichen Figur zum Beispiel auf dieser Kontrastfolie betrachten, dann ist dieses Herstellen von Körperlichkeit als Bild ein eminent besetztes, durch klare Regulierungen organisiertes Thema. Was hier geschieht, ist ja das andere, das nicht aus der Körperlichkeit sozusagen ein selbstgenügsames Bild gemacht wird, sondern aus der bisherigen Bildtradition eine neue Körperlichkeit durch sich selbst hergestellt wird. Und es scheint so zu sein, dass die Künstlerin dies eben nicht einfach als eine Idee realisiert, sondern als einen Erfahrungsprozess, der ihr zu einer Einsicht verhilft, die auf zwei Ebenen läuft. Einmal selber Material zu sein dieses Dispositivs, Frau, Bewegung, Haare, bewegtes Bild und so weiter, Modell schlechthin, der Körper als der Akt, auch wieder der Akt als die höchste Form der akademischen Kunstausübung seit dem 15. Jahrhundert, kanonisiert in den Ausbildungen seit dem 16. Jahrhundert bis Ende des 19. Jahrhunderts, war immer der Akt in Anwendung auf menschliche Situationen das Höchste, was Künstler zeichnerisch, modellhaft bewältigen konnten, auch malerisch, die Erzeugung des fiktionalen Bildes eines Körpers. Also an jedem Bild, kann man sagen, hängt deshalb auch eine Körperlichkeit, die durch das Bild selber problematisiert wird. Und diese Problematisierung arbeitet die Künstlerin dadurch heraus, dass sie selber sich in das Material dieses Dispositivs einschreibt. Und auf einer zweiten Ebene gleichzeitig setzt sie sich dann natürlich auseinander mit der Prägung der Künstlerrolle. Die Künstlerin, die schön sein muss, oder der Künstler, der schön sein muss, und die Kunst, die schön sein muss, das hier im Erfahrungsprozess des Herrichtens dieser Attribute, die für die schönen Bilder immer wesentlich gewesen sind, der schöne Frauenkörper, die schönen Haare, dieses als eine Art von Dekonstruktion bis hin zur Destruktion. Also ohne diesen Erfahrungsprozess könnte die Künstlerin dessen gar nicht gewahr werden, was an Repräsentationsleistungen in der Kunst festgeschrieben worden ist und in der Kunstgeschichte. Das heißt, diese Repräsentationen werden jetzt transformiert durch die Inkorporation, dadurch, dass die Künstlerin das an sich selber festmacht und an sich selber zum Ausdruck bringt. Es gibt ja zahlreiche Bearbeitungen dieser Prägungsformeln durch feministische Künstlerinnen, zum Beispiel Ulrike Rosenbach hat auch vieles gemacht auf dem Hintergrund von Botticellis Venus-Darstellung zum Beispiel. Das ist so eine beliebte Kontrastfolie gewesen für ganz viele Künstlerinnen. Dieselben Attribute, ein schöner, nackter Körper und das bewegte Haar, das im Wind flattert, als eben Visions- und Illusionskünste der frühen Neuzeit. Ein nächstes Beispiel ebenfalls einer radikalen Künstlerin aus dem Jahre 1967. Die Künstlerin heißt Caroli Schneemann, Schneemann geschrieben, Caroli Schneemann, Fuses von 1967. Fuses heißt Verschmelzungen, heißt aber auch Sicherungen durchbrennen lassen, Fuses the Lights, Sicherungen durchbrennen, heißt aber auch sich verbinden, also Fusion im Sinne von Metallverbindungen, Verbindungen oder Verschmelzung von Atomen. Fuses hat also bis hin zu Fuse, heißt auch Sicherung als Elektrizitätsteil, ja, die Sicherung im Stromkreislauf, die aber durchbrennen kann, dann gibt es Verschmelzungsprozesse, Fuses. Und die Arbeit, die Caroli Schneemann machte, Fuses, ist jetzt nicht eine Performance. Caroli Schneemann hat zwar viele Performances gemacht, aber das kann man nicht als Performance bezeichnen, das ist ein Film. Dieser Film gehört ins erotische Register, also wenn Sie wollen, auch ins pornografische Register, weil man Dinge sieht, die man in pornografischen Filmen sonst nur sieht, also das, was auch in jeder Fernsehausstrahlung zensiert würde bis heute. Aber das Material ist so aufbereitet, dass die Fusion, also die Erhitzungen der Körper, auch Erhitzungen des Filmmaterials entsprechen. Also jetzt metaphorisch gesprochen. Es ist auf Film gedreht, und der Film ist jetzt so, dass die Resistenz des Materials, also dieses Einschreiben durch Licht, diese Trägerschicht eben nicht dissimuliert. Ganz simpel, bei jeder Vorführung des Films im Kino, wenn der Film durchbrennt, durchschmilzt, also eine Fusion produziert oder einem Fusion unterliegt, ist das Filmmaterial ja dann zerstört. Und jetzt ist die Frage, wie weit kann man in die Schichten des Filmmaterials hineingehen mit den Verzeichnungen, so dass die Körper als simuliertes Bild durch das Lichtschreiben eben am Widerstand des Materials orientiert ein Bild ergeben und nicht einfach ein Bild, das projiziert wird. Es ist nicht mehr das diaphane Konzept, es ist nicht mehr die Vorstellung, die projiziert wird auf die Leinwand, sondern es ist eben dieses Einschreiben in die Schichten des Films, und das passt eigentlich sehr gut zu diesem Thema einer Exposition, also der Künstlerin, die bei sexuellen Handlungen sich selber zeigt mit Partnern und dies in einer Art Choreografie, die auch eine Hommage ist im Grunde an die Erotik des Filmmaterials, also an die Wärme- und Hitzeempfindlichkeit des Filmmaterials. Da sieht man einen medialen Zusammenhang zwischen der Selbstexponierung, stellvertretend als Modell, da geht es aber nicht um Radikalerfahrungen und es geht auch überhaupt nicht um Tabubrechen. Übrigens geht es bei all diesen Arbeiten überhaupt nicht um Tabubrechen, das wollte ich mal ganz klar festsetzen und festlegen. Das sind dann Dinge, die den Wiener Aktionismus angetrieben haben, deshalb möchte ich ihn auch nicht einbeziehen, weil ich ihn über weite Strecken vollkommen irrelevant finde, genau aus dem Grund, weil alles, was auf Tabubrechungen setzt, ist obsolet, uninteressant, langweilig, hindert den Intellekt des Betrachters, ist reaktionär, uninteressant. Alle diese Arbeiten haben nicht das Ziel, Tabus zu brechen, sondern sie beschäftigen sich wirklich in ernsthaftester Weise mit den Einschreibungen der bisherigen Künste durch die Kunstgeschichte in das Bildmaterial, also den Körper, den Akt und so weiter, all das, was wir erörtert haben und was die Künstlerinnen selber erörtern und zeigen. Auch hier gibt es wieder eine ganze Auseinandersetzung mit der gesamten Tradition der Aktdarstellung der neuzeitlichen europäischen Kunst, das heißt der Kunst in dem Sinne, wie wir Kunst benutzen, überhaupt. Tabubruch ist nur indirekt ein Effekt, der mitläuft, Deshalb sagte ich, das Material ist selbstverständlich nicht jugendfrei, weil es nicht aufbereitet ist für die moralische Erziehungsanstalt, als die Schiller sich das Theater vorstellte und als die man sich im 19. Jahrhundert die Künste überhaupt vorstellte, als etwas, was zur Hermeneutik der Persönlichkeitsbildung beiträgt, der moralische Effekt der Kunst, das unterrichtende, an der Schönheit wachsende Selbstvervollkommnung des Persönlichen. Das geht eben ohne die Schattenseiten, ohne das Exzessive nicht, aber diese Setzungen beschäftigen sich eben mit dieser ganzen Idealisierung der Kunstgeschichte und machen alternative Vorschläge, die sich medial so bezeichnen und beschreiben lassen. Film ist dadurch, dass er ein Film ist von 1967, auch ohne Ton. Also natürlich hätte man einen Ton ergänzen können, aber das ist ja auch ein Unterschied zwischen Video und Film, dass im Video der Ton ja über dieselben elektronischen Impulsfrequenzen mitläuft in dieser horizontalen Endlosigkeit, wohingegen beim Film gesondert aufgenommen werden muss auf einer Tonspur und das dann synchronisiert werden muss. Hier bewusst ohne Ton, natürlich später auf Video umkopiert und von uns jetzt halt eben nochmal kopiert, was der Qualität aber letztlich hier wenig Abbruch tut. Caroli Schniemann, Fuses, 1967, 18 Minuten. Also ein Film, der nicht die eigene Materialität mit einbezieht in dem, was der Film dann darstellt, hat ja eine eigentümliche Fetischfunktion. Das, was wir normalerweise kennen, wir könnten solche Filme im Abstand von Jahrzehnten betrachten, wir sehen dieselben Körper, die wären wie Gespenster, real quasi, lebendig, wiewohl als Körper in der Wirklichkeit schon tot. Und das ist ein Punkt, der ganz zentral solche Künstlerinnen wie Caroline Schniemann wirklich irritiert hat. Also die Fetischfunktion oder eben die Verdinglichung der die Verdinglichungsfunktion, die solche Filme eben haben. Deshalb gehen solche Künstlerinnen jetzt in die Zwischenschichten oder bis auf die Trägerschicht dieser Haut, die das lichtempfindliche Material ausmacht. Das Zweite ist, dass mit diesen Loops und Schneidungen ja Folgendes geschieht, dass man merkt, die Erotik oder auch die skulpturale Erotik eines solchen Filmes findet ja am Kopf der Betrachtung statt. Insofern ist es ja eine indexikalische Montage wie John Hartfield, wenn auch in einem ganz anderen Register. Es wird mitbezeichnet, was hier gesehen wird. Es wird nichts vorgespiegelt, das im Grunde das Mediale dissimuliert, sondern der Film selber bis auf die Schicht aufgekratzter Haut, die sozusagen Lust erlebt. Und man kann das durchaus zu Recht im Prozess vergleichen mit dem, zum Beispiel ein Michelangelo sich mit dem Stein als Trägermaterial der Skulptur auseinandergesetzt hat. Also die Skulptur ist Herausarbeitung der inneren Gestalt eines Materials, des Steins, und kann nur das sein, was der Stein als inneres Material hergibt. Jetzt bitte ich Sie schon, das nächste gleich abzuspielen. Ich werde dazu reden, ein bisschen aus Zeit, aber vor allem aus dramaturgischen Gründen. Denn so wie jetzt Caroline Schniemann gänzlich dieses Fuses, ein Film von 1967, als eine Figur des Eros inszeniert, ist das, was Sie jetzt sehen mit Günter Bruce, eine Selbstverstümmelung, die auf einer gänzlich anderen Seite stattfindet. Das ist auch ohne Ton, deshalb erlaube ich mir dazu zu reden, diese Aktion von 1965. Günter Bruce, am Rande des, zunächst Mitglied auch der Wiener Gruppe, des Wiener Aktionismus, aber in einer anderen Weise, eher so wie in den Selbstversuchen von Rudolf Schwarzkogler, der die eigene Körperlichkeit als etwas Feindliches empfunden hat. Und so ähnlich führt Günter Bruce das hier vor. Das ist nicht ein mediales Produkt, sondern das ist die Dokumentation einer Aktion von 1965, wiewohl der Regisseur Kurt Krehn, der spezialisiert war, mit diesen Künstlern zusammenzuarbeiten, eben diese Aktion dann dokumentiert hat und auch eben geschnitten hat. Der späte Sigmund Freud hat ja nicht mehr vom Unbewussten, Unterbewussten und vom Bewusstsein geredet, sondern von zwei Grundkräften oder Grundantriebskräften anthropologisch in der menschlichen Existenz, im menschlichen Triebleben, die einen unauflöslichen Kampf mit und gegeneinander führen und sich gegenseitig durchdringen, also Eros und Thanatos. Wenn Caroline Schniemann tatsächlich einen erotischen Film dreht, der aus der Erotik des Materials eine Form herausbildet, so ist Günter Bruce motiviert durch einen konzeptuellen Selbsthass, der in einer Repräsentation von Selbstverstümmelung eben diese Kräfte des Thanatos zeigt. Und das war ein wesentlicher Antrieb dieses Teils des Wiener Aktionismus. Auch da ging es nicht um die Tabubrechung. Übrigens deshalb zeige ich Ihnen Günter Bruce, der ja bis heute ein sehr eindringliches Werk vorgelegt hat, ganz andere Dinge macht heute, wie übrigens etliche dieser Künstlerinnen und Künstler, die sich der Radikalität dieser Experimente verschrieben haben, heute ein wirklich erfülltes Leben noch führen, was einen ein bisschen daran erinnert, an diese Sentenz von Alexander Kluge, man muss sich in die Gefahr begeben, um nicht darin umzukommen. Also das ist auch eine Konzeption der Erfahrung. Deshalb geht es eben nicht um die Provokation, es geht nicht um das, was der Wiener Aktionismus sonst gemacht hat, mit Otto Mühl vor allem oder Hermann Nitsch, also diese Blut-, Fäkal-, Urin-, Sperma-Orgien, die tatsächlich sich nicht mit der christlichen Ikonografie in erster Linie auseinandersetzten, sondern die tatsächlich das Christentum durchkreuzten angeblich für eine Rückkehr zu den magisch-animistischen Erfahrungen der frühen Kindheit, also des vermeintlich Unverstellten, dessen, was bei Sigmund Freud dann polymorphe Perversivität oder Perversion hieß. Das war das Übliche im Wiener Aktionismus, deshalb hat mich das auch nicht interessiert. Zwar mögen Regressionen durchaus notwendig sein für die psychische Entwicklung, so sagen es die Psychologinnen und Psychologen, aber Regressionen in der Kunst sind uninteressant, denn die Regression des Künstlers ist nicht unbedingt meine Regression. Aber eben das, was Günter Brus gemacht hat, ist etwas anderes. Er führt den Körper vor als eine Allegorie, also das heißt als eine Totenmaske, den Körper transformiert in die Tötung seiner selbst. Und das hat durchaus Züge von, hier zwar nur symbolisch vorgeführt, aber doch bis an die Schmerzgrenze des Autokannibalismus. Soweit ging das tatsächlich. Und insofern war Günter Brus eine bewusste also Figur, Gestalt, die sich mit einer Disposition seiner selbst auseinandersetzte, die natürlich psychopathologisch war. Das war eine Grundempfindung, psychopathologisch als ein Schicksal, durch das man hindurchgehen musste, um ein anderer zu werden. Das aber nicht mit Hinblick auf Provokation, Tabubrechungen und Ähnliches, sondern im Hinblick auf eine Selbsttransformation als Künstler. Und das ist ja auch tatsächlich gelungen im Falle von Günter Brus. Er hat dann die Aktion, in der er sich selber ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel schneiden und das essen wollte, nicht mehr realisiert. Es war nicht mehr nötig. Glücklicherweise kann man sagen, er hat sich in dieser Exposition der Radikalität eigentlich befreit von den Obsessionen, die wirklich grausam sind. Und deshalb ist er, sowohl wie Rudolf Schwarzkogler, der es dann allerdings das nicht geschafft hat, der sich das Leben genommen hat, früh, als Schicksal, das nicht mehr transformationell fügen konnte, im Unterschied zu Günter Brus, sind das Aspekte, die in diese Aktion, Performance hineingehören. Ich sehe da deutliche Unterschiede. Für mich ist eben Wiener Aktionismus nur ein Sammelbegriff für verschiedenste der damaligen künstlerischen Aufbruchsbemühungen in Wien, betraf Wally Export, betraf aber auch die kybernetischen Theorien und literarischen Experimente der Wiener Gruppe um Konrad Bayer und Friedrich Achleitner und Oswald Wiener zum Beispiel und eben auch Günter Brus. Jetzt machen wir gleich weiter mit noch einmal einem postmodernen Beispiel, das nochmal von Pippi Lotti-Rist ist, von 1992, 5 Jahre später. Ich werde Ihnen nicht das Ganze zeigen, aus Zeitgründen, weil ich unbedingt noch 2 kleinere Beispiele von Wally Export zeigen möchte. Pickelporno heißt die Arbeit von 1992 und ist jetzt ganz im Grunde in der Postproduktion digital realisiert, hat auch eine Dramaturgie, wie übrigens der Film von Karoli Schniemann auch, hat eine Dramaturgie, erzählt aber in einer Weise, die im Trägermaterial des Films selber die Aktivität der Imagination stimuliert, sodass man weiß, man sieht selber, was man sieht. Hier ist es ein geformtes Werk digitaler Postproduktion und insofern für den Ironiegestus sehr interessant als künstlerische Version aus demselben Geiste wie David Byrne in der Massenkommunikationsform dieses Films True Stories, das ansiedelt. Bitte ein paar Minuten, es wiederholt sich dann auch ein bisschen oder zieht sich. Wollen wir uns das anschauen. Pippi Lotti-Rist, Pickelporno, 1992.
Mein kleiner Junge, jetzt komm ich heim. Mein kleiner Junge, sei dann mein.
Musik.
Also, das war jetzt nur ein Auszug, aber Sie sehen, dass die mediale Reflexion in solchen Arbeiten im Zentrum steht, die mit allen Bildmanipulationsmöglichkeiten der Apparatur diese Geschichten narrativ in eine solche mediale Fassung bringen, wo nicht mehr die Selbsterfahrung im Zentrum steht, nicht mehr das, was die Performance eigentlich möglich gemacht hat, sondern eine ganz selbstverständliche Fortsetzung. Es werden dann andere Arten von Geschichten erzählt unter Einbezug von Großaufnahmetechniken, Apparativ-Sichtbarmachungstechniken, Editierungstechniken, wie sie eben bestimmte Apparaturen zur Verfügung stellen. Das wäre dann das Zeitspezifische, das hier möglich wird in diesem Einsatz, der eben reflektiert wird. Insofern ist das selbst schon ein medial verzeichnetes. Es geht um die Stilisierungsformen dieser medialen Verzeichnung in erster Linie, und die Themen, die aber indirekt dann anklingen, sind immer noch dieselben, nämlich die Landschaft, der Körper, das Stillleben, die künstlerische Prägung einer solchen Typologie. Und zu guter Letzt wollen wir uns jetzt zwei Beispiele nochmal anschauen von Wally Export. Jetzt bewegt Bildbeispiele, ein Film und ein Film als Dokumentation einer Tätigkeit, was ich Ihnen schon vorführte. Der erste dauert knapp 5 Minuten, heißt Facing a Family aus den 1960er Jahren und ist eigentlich ein soziologischer Dokumentarfilm, zeigt eine Familie beim Zuschauen, beim Fernsehkonsum. Beim Bild betrachten, mit ganz einfachen Mitteln wird das gemacht, was Irving Goffman ein Interaktionsritual nannte oder ein soziologisches Framing, ein Framework in der Alltagskultur einer medialen Beobachtung. Man sieht, dass hier solche Lebenssituationen Künstlerinnen eben beschäftigt haben in den 1960er Jahren. Bitte dieses erste Beispiel jetzt per DVD. Mal schauen, ob die Technik auch so bruchlos gut funktioniert wie bisher. Die Bildqualität ist seltsamerweise, glaube ich, nicht besser über DVD, weil das auch umkopiertes Filmmaterial ist. Bitte, Wally Export, Facing a Family aus den 1960er Jahren. Diesmal wieder mit Ton.
So mit mir so richtig.
Was heißt nicht so richtig? Es funktioniert nicht so richtig.
Aber man kann das nicht anwählen, aber ich bemühe mich. Der springt immer da rein.
Jetzt start. Tja, das ist eben, ich wollte gerade sagen, die Apparate schreiben ja an den Objekten mit. Jetzt kommt vielleicht Rettung in Gestalt von Herrn Menneken. Nein, nicht Cutting wollte ich eigentlich nicht zeigen, sondern...
Ich weiß, aber der...
Doch, das Menü kam.
Nee, okay. Ja, also wenn man auf Play drückt, dann springt er immer raus, aber man kann es nicht als Titel anwählen.
Aber du hast doch halt das Menü gehabt.
Mhm.
Okay, wenn man auf Play geht, dann aufs Menü. So, aufs Menü.
Ja. Das Blaue ist dann immer das.
Ja, ja, schon.
Okay. Ich springe da raus. Dann. Nee, geht auch.
Okay, gut. Etwas leiser, also nicht ganz aus.
Das war unfair, dann was physikalisch.
¿Qué cuesta mucho que es el auto?
Sí, antes de más cuatro.
Cáncer. Recht.
Ja, ja.
Jetzt kommt er. Komm. Mr. Sportverletzung, guten Abend, verehrte Zuschauer. Sapporo, auch Japans Mainz genannt, steht derzeit in diesem
Punkt.
Die Millionenstadt auf der Insel Hokkaido ist bekanntlich Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1972. Zu den vorolympischen Spielen, die von 23 Nationen beschickt wurden, werden aus aller Welt härteste Kritiken gemeldet. So klagte Österreichs Vizedelegierter Ingenieur Hubert Spiech, dass die Veranstalter trotz heftigster Einwände durch die technischen Kommission. Kein Interesse daran zeigen, die vielen vorhandenen Mängel abzustellen bzw. zu verbessern. Fangnetz und Barrieren aus Strohballen fehlen gänzlich.
Während
dieser Kritik wird an den Abfahrtstrecken geübt. Hier führten die Herren heute erstes Non-Stop-Training durch, wobei inoffiziell für den Schweizer Andreas Sprecher die schnellste Zeit bis noch wurde. Der Österreicher Josef Pechtl erzielte die viertbeste, Reinhard Pechtl die sechstbeste Zeit. Vollauf zufrieden mit den bereits
fertiggestellten
Anlagen sind nur die Skispringer. Auf der supermodernen 70-Meter-Schanze
das sind raus,
Gabela.
Mit Sprüngen von 84 und lass das jetzt.
Und der Note 251,4 vor den Sowjetrussen Zhegyanov und den beiden DDR-Springer Manfred Wolf, Hein Schmidt und Olympiasieger Jürgen Raschka, GSSR erfolgreich. Der einzige Österreicher in dieser Wettbewerb, Max Kolser, kam im ersten Durchgang
Abmarsch.
Und bei einem Ski verloren, dem Viertel neun. Vittorio Orlando Italien und Patrick Stenken Deutschland, dies sind die beiden Teilnehmer des Stechens beim Russenpreis von Deutschland anlässlich des internationalen Reitungsturniers in der Berliner Deutschlandhalle. Der Italiener blieb auch bei seinem Schlussritt federfrei und benötigte für den Umlauf 36,2 Sekunden. Nun ist Patrick Stenken.
Du bleibst, da kommt kein Zeh rein. Da sitzt, nein, Abmarsch, geht's euch gleich beide waschen. Schluss, aus.
Sieger im großen Preis von Deutschland, Hartwigs Denken.
Aber viel schöner.
Dr. Alfred Heiden feierte ihn nach zwei schönen Erfolge. Er gewann den Gladiator, die mit 85.000 Schilling dotiert.
Gut, man sieht mit ganz einfachen Mitteln eine Remontage oder eine Reformulierung soziologischer Zusammenhänge, die medial vermittelt sind, Reaktionen oder Aktionen durch das Fernsehschauen, die Filmerin, die diese Interaktionsrituale mit ganz einfachen Mitteln, Tonunterbrechungen, fixierte Bilder, also als Verhältnisse unter den Menschen hier dokumentiert, ein Stück Alltäglichkeit. Auch das ist durchaus eben ein Bereich im Sinne dieser künstlerischen Emanzipation. Und zu guter Letzt jetzt noch bitte die Tap- und Tastkino, die Aktion von 1968, die ich Ihnen schon ja, als Dia vorgeführt habe, wenn es denn geht, noch auf per DVD das zu zeigen. Das wäre schon, es war gedacht als Klammer eigentlich. Das würden wir gerne sehen.
Doch, Moment, ja. Das war es nicht.
Oder?
Nee. Was war das für? Ja.
Nein, das ist nicht.
Okay. Klappt schon noch.
Wenn ich nicht da bleiben sollen.
Kann ja auch nicht so schwer sein mit dem Ding hier normalerweise.
Ihr Tap- und Tastkino. Die Rolle des Publikums wurde bei Export noch weiter emanzipiert. Das Publikum als Teil des Kunstwerks war ja virtuell schon im Mitspieltheater von Daniel Spöri, Klaus Bremer und im Happening angelegt. Nun kommt es real zum Tragen. Mit dem Tap- und Tastkino entwickelte Export eine Theorie des feministischen Aktionismus. Diese Theorie erklärt sich über das Bild der Frau in unserer Kultur, durch die Kodierung der sozialen Rolle der Frau. Die Befreiung von der zivilisatorischen Last des Körpers sieht sie als Chance, das Selbst der Frau vom Körper zu lösen, die sozial-patriarchalisch verordnete Rolle der Geschlechter zu transformieren. Die Desertion des Körpers als Double des Realen verlangt die Ablehnung des Bildes, denn das Bild wurde schon immer als Double des Realen gehandelt. Die Verweigerung des Bildes gehört zu den emanzipierten Kunstformen der feministischen Ästhetik.
Jawohl, kurz und bündig zusammengefasst, pointiert mit auch originalen Zitaten aus Schriften von Wally Export, der ich gerne diesen heutigen Vormittag widmen möchte, zumal sie eben hier ihr letztes Semester an unserer Kunsthochschule verbringt, das heißt die letzten Tage hier offiziell noch an der Kunsthochschule ist in diesem Sommersemester. Wir machen weiter im Winter mit einer Vorlesung über die Kunst der Kunsttheorie von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, hier in diesem selben Raum, Dienstag 14 bis 16 Uhr. In der ersten Reihe liegt ganz außen ein Blatt mit den Namen Literaturhinweisen, daneben eine Schachtel mit einem Buch, das ich Ihnen gerne schenke, wenn Sie das haben wollen, diejenigen, die sich eines mitnehmen mögen. Es wird auch signiert, aber nicht heute, sondern die, die es gelesen haben und die es dann haben wollen, können gerne im Wintersemester auf dieses Angebot zurückkommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche eine schöne Zeit, hoffe Sie wiederzusehen im Mitte Oktober circa. Auf Wiedersehen. Danke.